WDR 5. Neugier genügt.
Heute beraten wieder Bund und Länder gemeinsam darüber, wie es mit dem Lockdown weitergehen soll. Und spätestens heute Nachmittag werden wir dann wissen, mit welchen Grundrechtseinschränkungen wir in den kommenden Wochen weiterhin leben müssen. Es ist ein stetiger Abwägungsprozess. Und die Schutzmaßnahmen, die beschlossen werden, sind durch das Infektionsschutz- und Befugnisgesetz, das IFSBG NRW, rechtlich abgesichert. Allerdings befinden wir uns bald ein Jahr im Prozess der Pandemiebewältigung und wir wissen alle, wie tiefgreifend die Folgen der Grundrechtseingriffe für viele Menschen sind. Professor Oliver Lepsius vom Lehrstuhl für öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster kritisiert vor allen Dingen die Diskussion und den Umgang der Politik mit den massiven Einschränkungen. Herzlich willkommen hier in WDR 5, Professor Lepsius.
Guten Morgen, Frau Backhaus.
Guten Morgen. Was läuft in Ihrer Meinung nach in der Diskussion um die Einschränkungen unserer Grundrechte schief, Herr Lepsius?
Ja, es ist ganz merkwürdig, finde ich, dass die Grundrechte im Grunde keine Rolle spielen beim Design der Maßnahmen. Politiker beteuern zwar immer, wie schwer ihnen alles falle und dann bitten sie irgendwie um Entschuldigung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass in dem politischen Entscheidungsprozess die grundrechtliche Perspektive grundsätzlich beobachtet wird. Die Aggregation der Freiheitsverluste, die wir jetzt seit einer Weile erdulden müssen, ist irgendwie kein politisches Thema. Und das finde ich bemerkenswert und das ist eigentlich ja auch etwas höchst Bedenkliches. Es gelingt uns irgendwie nicht, das, was wir täglich erleben an Freiheitseinschränkungen, politisch zu artikulieren.
Vielleicht können wir da jetzt nochmal ins Detail gehen und beginnen mal damit, mit den Gruppen, über die überhaupt diskutiert wird. Also es ist ja schon so, dass viele ein Recht eingeräumt bekommen. Schulen haben Konzepte entwickelt. Gastronomie wird finanziell unterstützt. Wenn wir jetzt immer wieder sehen, okay, da werden Grundrechte eingeschränkt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Ausgleich. Welche Gruppen kommen denn Ihrer Meinung nach bei der aktuellen Diskussion um die Grundrechte viel zu kurz?
Ja, das ist eine gute Frage, nicht? Manche Gruppen haben eben auch starke Lobbyverbände, also Gastronomie, Hotellerie, auch Sportbranche, nicht? Die sind politisch in Berlin auch gut vertreten und die verstehen ihre Anliegen dann auch vorzubringen. Die klagen dann auch. Und dann gibt es andere Gruppen, die haben eben keinen Lobbyverband. Das sehen wir eben immer bei Kinder und Schule. Es gibt keinen Lobbyverband von Kindern, die ein Recht auf Bildung etwa dann forderten. Oder nehmen Sie jetzt die Lebenswelt von Studenten. Ja, also ich bin ja jetzt Universitätsprofessor. Unsere Studierenden können nicht an die Uni, aber ausgehen können sie auch nicht. Sport machen können sie auch nicht. Und den Minijob gibt's auch nicht. Die haben im Grunde gar kein, ja, wie soll ich das sagen, soziales Leben. Aber deren Belange fallen so irgendwie durchs Raster, weil es eben niemanden gibt, der das politisch artikuliert. Und das führt zu einer gruppenspezifisch dann sehr einseitigen Bewertung der Lasten, die wir aber doch irgendwie alle in der Gesellschaft tragen.
Das heißt, diese Gruppen tauchen zum Beispiel vor den Gerichten nicht auf, denn man hat ja auch Möglichkeiten, wie wir jetzt auch bei den Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg gesehen haben, gerichtlich gegen bestimmte Auflagen vorzugehen. Aber dafür braucht es eine Lobby?
Richtig, Sie brauchen ein subjektives Recht, sagen das Juristen. Und das können Sie natürlich gut geltend machen, wenn Sie ein Geschäftsbetreibender sind. Dann können Sie sagen, es wird in Ihre Gewerbefreiheit eingegriffen. Aber wenn Sie jetzt ein Student sind, der in die Bibliothek will und abends irgendwie in die Clubs will und vielleicht noch ein bisschen Sport machen will und einen Minijob braucht, welches Grundrecht soll der denn rügen? Ja, dieses Grundrecht gibt es nicht.
Gibt es nicht die Einschränkung der Freizügigkeit oder die Freiheit der Person? Kann man damit argumentieren?
Ja, aber das ist sozusagen die Bewegung. Freiheit, ja, also damit können Sie Ausgangsbeschränkungen angreifen, also wenn es eine nächtliche Sperrstunde gibt, nicht, dann können Sie die wieder angreifen. Das haben wir gesehen, dass das in Baden-Württemberg gerade erfolgreich war, aber in NRW haben wir jetzt ja keine Ausgangsbeschränkungen.
Sie kritisieren außerdem an den Diskussionsbeiträgen der Politik auch noch die Rhetorik. Wo liegen da Ihrer Meinung nach auch Probleme?
Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Wir haben uns schon latent an eine Sprechweise gewöhnt, die bisweilen bedenklich ist. Es ist jetzt immer von Lockerungen die Rede. Aber unter uns, es geht doch um die Wiederherstellung von Freiheit. Die Freiheit ist doch keine Lockerung sozusagen von einer Maßnahme, ja, sondern der Normalzustand. Und dasselbe war auch kurz nach Weihnachten zu spüren, als es dann hieß, Geimpfte sollen keine Privilegien kriegen. Aber das sind doch keine Privilegien. Ja, wir haben sozusagen schon die Grundrhetorik verschoben ins Unfreiheitliche und erklären die Freiheit als rechtfertigungsbedürftigen Zustand. Und das ist sozusagen etwas, was so ganz schleichend in unserem Hinterkopf passiert. Und davor kann man nur warnen, ja, wie in solchen Sprechweisen auf einmal sich die Verteilung von Freiheit und Eingriff zugunsten des Eingriffs verändert.
Also der Normalzustand gilt als Privileg. Jetzt ist aber natürlich immer die Aussage, die dahinter steht, dass es darum geht, am Ende Leben zu retten. Das ist immer das oberste Ziel, was ja auch vom Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt ist.
Das ist richtig und nicht richtig. Denn wir haben drei Ziele, die wir mit den Maßnahmen verfolgen. Leben retten ist eines und dann geht es immer auch um Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung. Und das heißt, Krankenhäuser und ihre Intensivstationen dürfen nicht überlastet werden und Gesundheitsämter dürfen nicht überlastet werden im Hinblick auf ihre Nachverfolgung. Und das sind ja jetzt doch drei sehr unterschiedliche Ziele, die in der Politik eigentlich immer zusammenfließen. Wenn es um Leben geht, dann kann ich natürlich auch scharfe Grundrechtseingriffe zum Schutz des Lebens rechtfertigen. Aber es ist ja nun so, wenn ich ein Theater schließe etwa oder einen Blumenladen oder die Bibliothek, dann wird dadurch ja nicht Leben geschützt. Das Leben wird ja nicht dadurch bedroht, dass jemand in der Bibliothek sitzt oder Blumen kauft. Das sind ja ganz, ganz viele Zwischenschritte, an die die Maßnahmen natürlich auch anknüpfen könnten. Also es ist völlig falsch zu sagen, wir retten Leben dadurch, dass wir Theater schließen. Das ist doch irgendwie eine Primitivkausalität aus der Steinzeit.
Also es geht um die Argumentation, also wie es dargestellt wird, dass wir natürlich die Ansteckungszahlen eindämmen wollen, ist ja auch klar, was dahinter steht. Aber verstehe ich Sie richtig, das Ziel, Leben zu retten, wäre zu pauschal, also ist zu undifferenziert in der Diskussion?
So wird es jedenfalls häufig eingesetzt. Es ist sozusagen immer so ein Totschlagargument. Ja, und das haben wir gerade vor Weihnachten, habe ich als sehr unangenehm empfunden, als dann moralisiert wurde, also so vereinfacht, wer jetzt Weihnachtseinkäufe macht, das ist moralisch verwerflich, der spielt mit dem Leben der Senioren. Ja, also wenn das so wäre, dann wäre da ja eine so schlichte Kausalität, ich kaufe ein und hinterher stirbt jemand. Das ist ein solches primitives Denken, dass sich doch jeder aufgeklärte Mensch dagegen wehren muss. Und wenn das auch noch moralisiert wird mit dem Vorsatz, also ihr gefährdet eure Mitmenschen, dann haben wir ein Diskursniveau erreicht, das doch unter jeden voraufklärerischen Zustand zurückfällt. Und ich verstehe nicht, dass sich eine so aufgeklärte, pluralistische Gesellschaft wie die unsere mit solchen politischen Formeln abgibt.
Also konkret, was würde es ändern, wenn man statt wir müssen Leben retten oder wir können Leben retten, indem wir keine Blumen kaufen, sagen, die Entlastung des Gesundheitssystems ist das Ziel. Was würde das Ihrer Meinung nach ändern? Zu welchen Konsequenzen könnte das führen?
Ja, wenn wir also sagen, wir wollen Leben retten, dann müssen wir auch da ansetzen, wo Leben gefährdet ist. Und dann müssen wir schauen, wer erkrankt denn? Und wo ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufs der Krankheit hoch und wo niedrig? Da muss ich also auf Wahrscheinlichkeiten abstellen und nicht sozusagen pauschal die Möglichkeit des Todes immer in Rechnung stellen. Und da haben wir ja doch große Erfahrungswerte. Wir wissen doch, wer die Toten sind. Und dann müsste man, wenn man Leben retten will, die Maßnahmen auch so designen, dass sie da nun ansetzen. Ja, da beobachte ich nur, erst seit Mitte Dezember gibt es die FFP2-Masken für die Alten und erst seit Mitte Dezember gibt es eine Schnelltestpflicht beim Betreten von den Pflegeeinrichtungen. Das sind jetzt mal wirklich Maßnahmen, die Leben retten. Mhm. Aber ein Theater zu schließen natürlich nicht. Wenn wir Theater schließen, dann wollen wir nicht Leben retten, sondern wir wollen die Nachverfolgungskapazität der Gesundheitsämter schützen. Ja, das ist sozusagen dann das Ziel. Aber jetzt stellt sich natürlich die Verhältnismäßigkeit anders dar. Jetzt geht es nicht um das hohe Schutzgut Leben, sondern es geht um ein viel weniger hohes Schutzgut, nennen wir es mal ja, Kapazität der Verwaltung. Und da fragt man sich natürlich auch, ja, muss ich meine Freiheit einschränken, damit die Kapazität der Verwaltung gesichert wird?
Also die Ziele, den Schutz von Leben, die Entlastung des Gesundheitssystems, die Nachverfolgbarkeit durch die Gesundheitsämter, die sollten weiterhin verfolgt werden. Es geht ihnen nicht darum, dass keine Grundrechte mehr eingeschränkt werden, sondern Einschränkungen sollten gezielter eingesetzt werden und in der Diskussion angesprochen werden.
Das ist genau das, was die Verhältnismäßigkeit uns ja auch abverlangt. Das ist das, was wir als Juristen immer mit dem milderen Mittel bezeichnen, nicht? Dass das Mittel muss immer so designt sein, dass es das Ziel auch tatsächlich und angemessen verfolgen kann und nicht in irgendeiner hypothetischen, theoretischen Beziehung zu dem Ziel steckt. Ja, weil dann können Sie sozusagen immer alles rechtfertigen und das kann ja nicht richtig sein. Und das ist natürlich jetzt eine anspruchsvollere Debatte. Die Politik aber, glaube ich, ist irgendwie gefangen in dieser Orientierung an den Inzidenzzahlen. Und das ist leider dann eben eine Größe, die es fast unmöglich macht, solche Aspekte wie mildere Mittelverhältnismäßigkeit, Design von Maßnahmen zu artikulieren. Dann ist auf einmal alles pauschal und in irgendeinem Nanobereich auch relevant, obwohl es eigentlich doch sehr unwahrscheinlich ist, dass die Maßnahmen ihr Ziel tatsächlich erreichen können.
WDR 5